Also, was ist euch in diesem Video aufgefallen? Wie war die Vorgehensweise des Löwens bei diesem Angriff? Eigentlich ist die Vorgehensweise der Löwen immer sehr ähnlich. Sie greifen immer einen schwachen, kranken oder abgeschiedenen Büffel an. Niemals das Leittier oder irgendeinen anderen starken Büffel. Denn sie sind einfacher zu fangen und trotzdem haben sie das gleiche Ergebnis, beziehungsweise gleich viel Fleisch. Außerdem greifen die Löwen immer in diesem Moment an, wenn sie nicht damit rechnen. Natürlich nutzen die Löwen die Unwissenheit der Herde aus. Die Löwen wissen immer wie, wann und wo sie die Herde anzugreifen haben, um zu siegen. Dieses Beispiel kann man sehr gut auf unseren christlichen Glauben übertragen. Das heißt, in diesem Beispiel ist der Teufel der Löwe und wir sind die Herden. Der Teufel greift uns an, wenn wir schwach sind oder eine Krise durchstehen. Wir sollten jeden Moment bereit sein, gegen den Teufel zu kämpfen, weil er alles über uns weiß, um uns zu verführen. Um stark und vorbereitet gegen den Teufel zu sein, hat uns Gott seine Waffenrüstung gegeben. Dadurch können wir die Versuchen des Teufels jederzeit widerstehen. Diese Waffenrüstung sollen wir jeden Tag erneut geistig anziehen. Zum Beispiel jedes Mal, wenn wir uns morgen anziehen, ziehen wir die Rüstung mit an. Dadurch hat der Teufel keine Macht mehr über uns und wir bleiben dadurch immer stark durch Gott. Wenn wir die Rüstung anziehen, sollen wir auch immer daran denken, für was die einzelnen Teile stehen und was sie uns bringen. Ich habe alle Rüstungsteile mal mitgebracht, damit ihr auch seht, was die Teile nutzen. Ich fange jetzt mal mit dem Brustpanzer an. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit soll uns helfen, zu erkennen, was gerecht ist und um die Gerechtigkeit wieder zurückzubringen. Denn Gott liebt das Recht und hasst das Unrecht, wie es auch in Hebräer 1,9 steht. Darum bietet Gott jedem von uns seine Gerechtigkeit an, mit welcher wir standhaft bleiben können gegen Korruption und Ungerechtigkeit. Das zweite Teil ist der Gürtel der Wahrheit. Durch den Gürtel sollen wir vorbereitet sein. Er hilft uns, das Evangelium zu kennen und erklären zu können. Denn wir müssen wissen, woran wir glauben und das vertrauenswürdig weitererzählen, damit die anderen uns zuhören und merken, dass wir die Wahrheit erzählen. Das dritte Rüstungsteil sind die Schuhe der Bereitschaft. Die Schuhe bringen Frieden und Zusammenhalt zwischen uns Christen. Denn man soll an unserer Liebe zueinander erkennen, dass wir Jünger Christi sind. Außerdem geben sie uns Mut, darauf zu vertrauen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Als nächstes kommt der Helm des Heils. Wir haben die Gewissheit, dass wir allein durch Gnade gerettet sind. Denn Gott hat durch Jesus Tod am Kreuz und durch die Auferstehung endgültig gesiegt. Daran erinnert uns der Helm des Heils. In Römer 3, 23 und 24 steht, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Dadurch wissen wir, dass Gott uns vergibt, wenn wir straucheln und um Vergebung bitten. Wir werden belohnt, wenn wir im Kampf für unseren Glauben standhaft bleiben. Deshalb können wir uns auf das ewige Leben freuen, wie es auch in Johannes 3, 16 steht. Nun kommt das Schild des Glaubens. Das Schild schützt uns Christen davor, an Versuchen zu scheitern. Dies heißt aber nicht, dass die Versuchung nicht kommt. Gott gibt uns damit etwas in die Hand, damit wir siegreich aus der Versuchung herausgehen können. Gott spricht uns das nochmal in 1. Johannesbrief zu. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir sind also bereits Sieger. Fangen wir an, darin zu leben. Das letzte Teil ist das Schwert des Geistes. Dieses Schwert ist die einzige Waffe, welche für den Angriff ist. Es bereitet die Pläne unseres Feindes und es rettet Leben. Das Schwert hat zwei Bedeutungen. Einmal das Evangelium, es ist um Leben in Fülle zu schenken und um mit Jesus Leben zu retten. Die andere Bedeutung ist die Bibel. Sie hilft uns beim Verreiten der Pläne des Teufels und um standhaft im Glauben zu bleiben. Dazu spricht uns Gott vier Dinge. Erstens, er hilft uns immer. Zweitens, er ist immer bei uns. Drittens, wir dienen nur ihm allein. Und viertens, er hilft uns, wenn wir in Versuchung geführt werden. Wichtig ist, dass wir zusammenhalten und zusammenkämpfen, denn die Waffenrüstung funktioniert gemeinsam deutlich besser. So wie bei den Römern mit der Schildkrötenformation. Dabei haben sie alle gegenseitig geschützt, sodass alle geschützt sind und dass alle zusammen siegen und angreifen können. In der Bibel bei Prediger 4,12 steht auch, einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Somit zieht die Waffenrüstung an und seid vorbereitet gegen die Angriffe des Teufels.
Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater geht es jedem Arbeiter besser als mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinen Sohn um. Steckt ihn einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt wurde er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief seinen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wieder wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht mehr ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Tuchen durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Was ist das für ein Vater? Stell dir mal vor, du fragst deinen Vater, was würde ich eigentlich bekommen, wenn du stirbst? Dein Vater sagt es dir und am nächsten Tag nimmst du alles mit und gehst weit weg, verkaufst es und dafür kaufst du dir coole Klamotten und gehst viel feiern. Das ist für den Vater ein Stich ins Herz. Der Sohn kauft sich alles, von dem er denkt, dass es ihn glücklich macht. Die Gesellschaft soll ihm spiegeln, wie toll er ist. Er macht sich folgende Rechnung auf. Geld plus Look plus Macht gleich Wert und Identität. Irgendwann ist er dann aber pleite. Er hat kein Geld mehr. Er wird vom Helden zum Schweinehüter. Nicht mal das Schweinefutter darf er essen. Und dann fällt ihm ein, wie dumm er war. Bei seinem Vater geht es jedem Arbeiter besser als ihm. Er denkt sich, ich gehe zu meinem Vater zurück und sage, ich habe gesündigt, gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Er macht sich auf den Weg zu seinem Vater. Der Vater schaut jeden Tag, ob er seinen Sohn zurückkommen sieht. Und nach Wochen sieht er auf einmal seinen Sohn kommen. Der Vater rennt ihm entgegen. Der Sohn kann den Satz, den er sich ausgedacht hat, gar nicht fertig reden. Da hat ihn schon der Vater in die Arme geschlossen. Der Vater gibt ihm sofort wieder den Ring, an dem jeder erkennt, dass er zur Familie gehört. Und er veranstaltet ein großes Fest. So sehr hat er ihn vermisst. Aber als der ältere Sohn mitbekam, warum sie feiern, war er zornig. Der Vater bekam das mit und sagte ihm, dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Dein Bruder war verloren, jetzt wurde er wiedergefunden. Der Sohn sagt aber, ich habe jeden Tag am längsten für dich gearbeitet und habe deine Gebote gehalten. Für den Sohn war der Vater wie ein Boss. Wenn du deine Liste abarbeitest, bist du gut. Er hat die Gebote gehalten. Er ist in die Kirche gegangen und hat Bibel gelesen. Er hat alles gemacht. Aber jetzt, er dachte sich, jetzt mag mich mein Vater. Es ist auch gut, wenn du deinem Vater hilfst und deinem Vater gehorchst. Aber mach es nicht, weil du denkst, dann bist du mehr Kind Gottes oder mehr geliebt. Gottes Liebe ist schon unendlich. Sie kann nicht weniger oder mehr werden. Gottes Liebe ist unabhängig. Der zweite Sohn ist auch abgehauen, zur Hintertür, um zu arbeiten, um diese Liste abzuarbeiten. Aber diese Liste ist Blödsinn. Und der Vater sagt, die Liebe, die Anerkennung, die gebe ich dir auch so. Dafür musst du nicht arbeiten. Du bist geliebt. Und ob du zur Vordertür rausgehst und nichts mit Gott zu tun haben willst oder zur Hintertür, um dir die Liebe des Vaters zu verdienen, es ist beides Unsinn. Du hast es nicht nötig zu arbeiten, um die Liebe des Vaters zu verdienen. Wenn du Geld hast, bist du wertvoll. Wenn du keins hast, nicht. Was für ein Schwachsinn. Wenn deine Haare nicht so gut aussehen, bist du weniger wert. Was für ein Schwachsinn. Lass dir nicht von der Gesellschaft spiegeln, wie wertvoll du bist. Der Vater hat dich lieb. Und bevor dich diese Rechnung zerstört, solltest du sie zerstören. Deine Identität findest du nicht in diesem Scherbenhaufen. Deine Identität findest du in dem Vater, der dich liebt, der Zeit für dich hat, der dir vergibt, der stolz auf dich ist, der lächelt, wenn er an dich denkt und der alles für dich gibt und geben wird. Ist das nicht der Vater, den man sich wünscht? Und genauso einen Vater gibt es. Ein Vater, der dich mehr als alles andere liebt. Amen. Applaus